Hallo Osmeier, du kannst uns ja bestimmt schon, genauer gesagt den Hörern, einen Überblick geben über die Themen, die wir unter anderem besprechen in dieser Folge des Osmeier Podcasts. Mein Name ist übrigens Ralf Kohler, ich bin Ihr Moderator.
Ja, hallo, was könnte es sein? Die Bundesliga könnte es sein, es kann die Schweizer Super League sein, es kann Tennis sein, es kann irgendwas aus der Welt sein. Also der Blumenstrauß ist groß, würde ich sagen.
Ja, du wirkst ja ausnahmsweise so unentschlossen. Du sagst doch, du bist die Entscheidung. Klar, du hast mich jetzt nicht vollkommen in der Hand, aber wenn du jetzt deutlicher gesagt hast, ja, wir sprechen sie hier über das, wäre ja auch kein Fehler gewesen. So,
Ja.
Johannes B. Kerner würde das ja noch ein bisschen anders formulieren, aber ich sage es jetzt nicht nochmal. Das kann man ja auch in vielen Folgen nachhören, wie mich das amüsiert. Aber ich nehme ihn da ja nicht nur auf die Schippe für seinen Spruch, sondern habe ja da auch Hochachtung, weil das muss man erstmal hinkriegen, irgendwie sich so zu äußern, dass eigentlich niemand was dagegen haben kann und dass man eigentlich sehr gut damit ankommt. Da habt ihr vielleicht auch gegenseitig noch ein bisschen voneinander gelernt. Johannes B. Kerner, dein Freund aus ZDF-Zeiten, auch ein Moderator. Ja, eigentlich ist ja auch Zeit für die Nationalmannschaft und die Zeit des Wechselwahnsinns vorbei. Genau, du willst ja auch unter anderem in Donaueschingen über Werte sprechen im September 2023. Da könnte ja dann der Fall Kolomyanie auch ein Thema sein. Weggestreikt nach Paris und nicht etwa, weil die Großmutter krank ist. Also früher hat man noch gesagt, ich will eine neue Sprache lernen. Gut, wird es ja in dem Fall nicht treffen. Er geht ja in die Heimat zurück und inzwischen ist dem Dümmsten klar, es geht in allererster Linie, wenn überhaupt noch um irgendwas anderes, ums Geld und die Spieler bemühen sich gar nicht mehr, irgendwie eine Geschichte zu bauen. Aber kurzum, was hältst du von dem Fall?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn zu wenig verfolgt. Das sind alles solche Sachen, die, ja, die gehen mir schon lange auf den Nerv. Im Prinzip eben, wie du richtig sagst, es geht meistens nur ums Geld, oder? Und dann sind sie wieder beim neuen Verein oder da küssen sie wieder ihre Logos ab. So nach dem Motto, das ist mein absoluter Traumverein. Und dann, ja, kaum haben sie das gemacht, sind sie schon wieder am Überlegen, wo sie wieder weiterziehen können, wo es noch mehr Geld gibt. Nee, da hab ich keine Lust, mich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen, muss ich schon sagen. Ich habe das zu wenig verfolgt, dass ich da eine abschließende Meinung im Prinzip kundtun kann.
Der Wechsel galt ja dann auch schon als geplatzt, aber dann hat sich herausgestellt, also was wir in Deutschland nicht auf dem Radar hatten, dass das Fenster in Frankreich noch ein paar Stunden länger auf ist und dann, so war die Geschichte, hat sich auch sozusagen die Eintracht aus Frankfurt erbarmt oder gedacht, okay, bevor wir jetzt diesen, ich sage jetzt mal, Stinkstiefel noch weiter in der Mannschaft haben, dann nehmen wir lieber die ungefähr 95 Millionen und lassen ihn zu Paris Saint-Germain. Und deren Präsident El Khelaifi hat jetzt interessanterweise in seiner Position als ECA-Chef, also der Europäischen Clubvereinigung, die Eintracht gelobt, also für ihre, ich sag mal, Bodenständigkeit. Aber jetzt sag du lieber wieder was.
Nee, ist ja alles gut. Der hat sie gelobt, weil er den Spieler gekriegt hat, ja.
Ja, das war wahrscheinlich die Botschaft auch dahinter. Gab es denn, was Schweizer angeht, noch wichtige Transferbewegungen oder auch gescheiterte Transfers? Mag ja auch sein.
Ja, da gab es nicht so spektakuläre Transfers. Ja.
Was
Nein,
wären
ja.
ein
Ne?
unspektakulärer?
Keine Ahnung, da ist irgendeiner nach Polen gegangen,
Ja.
noch, weil auch in Polen das Transferfenster etwas länger auf ist und so weiter und so fort. Das ist ja auch so eine Diskussion über diese Transferfenster, oder? Warum macht man Transferfenster da etwas länger und da etwas kürzer, oder? Das ist ja auch ja, sehr, sehr schwer zu verstehen. Im Prinzip müssten die Transferfenster ja eigentlich angepasst werden. Dass es klar ist, ab dann und dann ist Ruhe im Stall, oder? So bringst du gar keine Ruhe in eine Mannschaft. Wenn du da jemanden hast, der unbedingt noch wechseln will oder keine Ahnung, dann zieht sich das rein in die Meisterschaft bis irgendwann. Und das bringt immer Unruhe in einen Verein, in eine Mannschaft. Und das ist eigentlich nicht gut. Also, das wundert mich eigentlich, dass da immer, wie gesagt, dass da so verschiedene Transferfenster im Prinzip vorhanden sind.
Ja, richtig. Es kann ja auch sein, Beispiel Borussia Dortmund, man möchte gerne einen Spieler noch abgeben und der BVB konnte das jetzt auch in Richtung RSC Anderlecht, sind sie Thorgan Hazard, den Belgier, losgeworden noch und haben auch noch ein paar Millionen bekommen. Oder das ist doch Thorgan Hazard, nicht Eden, ich verwechsel die Namen immer wieder mal.
Ja,
Ja.
ein Hazard.
Ein Zufall sozusagen, ja. Wenn man so will. Ja, was wir zufällig auch noch besprechen, das wissen wir zu dieser Minute ebenfalls noch nicht, denn die Spontanität spielt im Urs-Meier-Podcast ja schon immer wieder eine Rolle. Dann gehen wir doch mal einen Schritt zurück vom Fußball weg zu einer Feier. Wie war denn deine Hochzeit? Also nicht deine, sondern die von so einem Cyril, genauer gesagt. Nicht, dass da was Falsches
Ja gut,
aufkommt.
das war ja erst im Prinzip die, wie soll ich sagen, das Vorfeiern eigentlich. Ja, es war ja standesamtlich und von dem her, ja, es war ganz schön. Schönes Wetter, die ganze Familie hat sich da getroffen. Beide haben ja gesagt, überraschenderweise. Also von dem her, nee, Quatsch. Ja, nee, wunderbar. Beide sind jetzt verheiratet, sind glücklich und am 16. September geht es ja weiter. Dann ist die große Feier
Ach doch
mit der
schon.
ganzen.
Ja.
Ja. Genau. Und dann schauen wir mal. Dann wird es sicher ein großes Fest geben. Das war jetzt eine kleine Angelegenheit.
So, und dann
Jetzt.
kommst du aus der Schweiz einen Tag später nach Donaueschingen zu dieser Kanzelpredigt.
Genau, so ist es.
Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Gut, oder
Ja.
die Flugbilanz doch irgendwie schon, weil das ist ja dann schon aufwendig. Also man fliegt dann als Urs-Meier zweimal von Spanien in die Schweiz, aber das Flugzeug würde ja sowieso fliegen. Davon
Ja,
ist auszugehen.
erstmal fliege ich nicht in die Schweiz, ich fliege irgendwann jetzt dann schon nach
Ach
Deutschland, bin dann
so.
relativ lange in Deutschland unterwegs, dann in der Schweiz unterwegs, wieder in Deutschland unterwegs. Also, wie gesagt, also
Welche
ich bin
Station hast du
halt.
denn vor deiner, also nein, vor Cyrils Hochzeit, vor deinem Hochzeitsbesuch? Welche Tourdaten kannst du da durchgeben?
Wo bin ich noch? In Würzburg bin ich. Warte mal, du fragst mich jetzt gerade. Würzburg, Eckenfelden, Mannheim, Frankfurt. Genau, dann kommt die die Hochzeit, dann Donaueschingen, Zürich, Vevey, Brieg, Frankfurt, Aachen, ja.
Also falls Sie in diesen Städten, muss man ja eher schon sagen, nicht Orten, einen sehen, der aussieht wie Urs Meier, dann könnte er das tatsächlich sein. Und Sie fragen ihn ja nach was eigentlich eher? Nach einem Autogramm, nach einem Selfie, nach beiden? Hast du Autogrammkarten überhaupt und auch noch dabei?
Es gibt noch Autogrammkarten, die sind aber noch von Zeiten vom ZDF. Also ich verteile immer noch ZDF-Autogrammkarten, wenn überhaupt dann, ja.
Ja. Ist ja auch die Frage, wenn das ZDF nicht gewesen wäre, wie wäre dann wohl dein Weg weitergegangen? Also hattest du eh die Idee, sowas Richtung Vortragsredner zu machen, irgendwie deine Kenntnisse umzumünzen in einem Präsentationsbereich, oder war das dann der Startschuss durch den leider ja, nicht mehr unter uns weilenden Dieter Gruschwitz, den damaligen Sportchef 2005?
Ja, ob ich in die Rednerbranche reingekommen wäre oder nicht, das weiß ich nicht. Natürlich war das Engagement beim ZDF damals 2005, 2006, das war sicher ein Sprungbrett in diese Szene und hat mir sicher geholfen. Aber eben, man weiß nie im Leben. Ich denke immer wieder, wenn eine Berufung da ist, wenn eine Leidenschaft da ist für irgendetwas, dann kommt die auch so oder so, wird das irgendwie kommen. Aber eben, wie gesagt, es hilft natürlich, wenn man eine gewisse Bekanntheit hat. Und das war sicher das ZDF. Also danke da natürlich. Und ja, gerade leider dem verstorbenen Dieter Gruschwitz kann ich eigentlich nur immer wieder mehr als Danke sagen. Er hat mein Leben ganz sicher verbessert. Und das ist ja immer schön, wenn man im Leben solche Menschen hat an einer Seite, die einem helfen, die einem im Prinzip den Weg vielleicht auch zeigen. Ja, das ist immer toll, ja.
Ja, und eben auch, das glaube ich, zeichnet deinen Weg ja auch oft aus, dass eben über geschäftliche Verbindungen auch Freundschaften entstehen. was ja schön ist, aber längst ja nicht selbstverständlich. Und vor allem kann das ja auch dann irgendwie mal einen Zwist geben, sodass dann am Ende beides quasi wie bei einer Ehe zum Beispiel dahin ist.
Ja gut, ich meine, schlussendlich hat man im Leben nie eine Sicherheit. Und, aber das Problem ist immer wieder, dass sich ja viele oft auch, wie soll ich sagen, zurückhalten, weil sie Angst haben genau vor solchen Sachen, vor Verletzungen, vor Enttäuschungen. Aber die erleben dann eben auch nicht diese Freundschaften vielleicht in der Tiefe, oder? Und darum ist es wichtig, also meiner Meinung nach ist es wichtig, dass man eben in solchen Sachen offen ist, oder? Und ich kann nur eines sagen, in all diesen Jahren, aus dieser Offenheit, aus dieser, ja, es sind eigentlich viel mehr positive Sachen entstanden als negative Sachen, ja. Und das Negative, das gehört irgendwie auch manchmal dazu. Ja, dass man halt vielleicht sich ja irgendwo mal täuscht, ja, weil man vielleicht die Zeichen falsch gedeutet hat oder weil man vielleicht eben seine Intuition, seinen Gefühlen nicht vertraut hat, oder, und trotzdem irgendwas gemacht hat, was dann schlussendlich nicht gut war, oder, dass man sagt, ja, hätte ich doch auf meinen Bauch gehört, dann hätte ich das und das wäre mir nicht passiert, ja, und das passiert halt dann auch immer wieder mal. Aber wie gesagt, in all diesen Jahren habe ich so viele schöne, gute Bekanntschaften, Freundschaften schließen können, gerade auch dieses Reisen in verschiedene Kulturen, in verschiedene Regionen, zum Beispiel in Deutschland und aber auch auf der Welt. Und ja. Und das hat auch immer mit dem natürlich zu tun, wie gesagt, dass man offen ist für solche Sachen. Offen ist, jemanden auch reinzulassen in seinen Bekanntenkreis, in seinen inneren Zirkel. Ja, und da kann es immer wieder mal passieren, dass man natürlich auch eben, wie gesagt, dass es Verletzungen gibt, ja.
Es muss ja aber eh für beide gelten, dass beide dann offen sind. Wenn nur der eine offen ist und denkt, ja, das wäre eigentlich ein netter Freund oder den möchte ich gern etwas mehr noch kennenlernen, dann bringt das ja auch noch nichts.
Ja, natürlich, ja. Logisch müssen beide drum, ja. Aber eben, wie gesagt, es lohnt sich einfach für diejenigen, die da Mühe haben, oft ihre Gefühle oder ihre, ja, eben Angst haben vor Verletzungen und sich so das etwas abkapseln, abgrenzen, ja, die verpassen meistens auch irgendetwas,
Wieso guckst du mich da so an?
ja. Wenn du dich angesprochen fühlst, dann, ja, dann weiß ich auch nicht.
Nein, nein. Na, ich glaube, dass das eigentlich nicht zutrifft, aber okay, du konntest auch schlecht in eine andere Richtung gucken. Aber natürlich auch, wenn es nicht zutrifft, dass man das bei mir vielleicht denken könnte. Ja, das mag ja schon sein. Gut, jetzt habe ich noch überlegt, ja. Charakterfrage Kolumbiani, aber da brauchen wir jetzt eher nicht sprechen, beziehungsweise vielleicht auch den Punkt. Ja, jetzt nehmen wir mal an, du fühlst dich zum Beispiel in Frankfurt wohl als Fußballstürmer und weißt auch, du bist hier geschätzt, die Fans vergöttern dich, du kriegst einen Haufen Geld und ja, hast nette Leute von der Putzfrau bis zum Vereinspräsidenten, die dich hochleben lassen und dir ein gutes Gefühl geben, mehrheitlich. Lohnt sich's dann oder ist es dann eine gute Idee zu sagen, ach Gott, das habe ich dann bestimmt alles in Paris auch und Paris war schon mal ein super Club. Und da kriege ich dann noch, wie viel Millionen kriege ich mehr? 3 oder 5? Dann gehe ich doch einfach nach Paris und lass alles hinter mir noch dazu in Frankfurt und sag dann auch, nee, euer Trikot sehe ich gar nicht mehr an und so weiter und so weiter.
Ja, eben nochmals,
Ja.
es gibt ja immer die und die Art, im Prinzip einen Wechsel zu machen, wie man sich da anstellt. Wir haben das in der Vergangenheit ja auch schon oft gehabt, dass Spieler ja, etwas komisch reagieren, eben wenn sie dann eben nicht das kriegen, was sie möchten, oder? Und es geht ja eben in solchen Sachen meistens ums Geld, es geht um Prestige. Man will in einen Verein, der halt unbedingt in der Champions League spielt, der ganz vorne mitspielt. Ja, dann gibt es halt manchmal komische Situationen, ja. Aber das zeigt ja dann meistens auch irgendwo wieder den Charakter solcher Spieler, oder? Und die Frage ist ja immer wieder auf der anderen Seite, die sie kaufen, Willst du so einen in deiner Mannschaft? Willst du, ja, aber da muss ja jeder selber entscheiden, was er da will, oder? Und meistens ist halt der sportliche Erfolg, ist näher als die Werte, die vertreten werden, ja. Und dann hat man dann halt solche Spieler in einer Mannschaft. Und meistens geht es ja dann auch nicht gut, meistens.
Bei,
Meistens mehr.
ja,
Ja.
bei El
Ja.
Khelaifi, dem Präsidenten aus Katar von PSG, habe ich jetzt auch wieder daran gedacht, und da haben wir auch drüber gesprochen, so Frühjahr 2022, der hat doch nach einem Champions League-Spiel und wohl dem Ausscheiden von Paris Saint-Germain damals gegen die Tür der Schiedsrichterkabine getrommelt und sich auch sehr negativ geäußert, und du sagtest, der müsste auch gesperrt werden. Man hat aber davon dann nie mehr was gehört, dass überhaupt da was passiert ist im Anschluss. Und du wolltest auch mal nachfragen, kannst du denn da inzwischen irgendwelche Aufschlüsse mit uns teilen?
Ja, ich denke schon, dass da keine Strafe, kein Ausschluss bekannt gegeben worden ist. Das ist ja oft so in diesen
Aber
Fällen.
dass es einen gibt?
Ja, keine Ahnung.
Das
Ja,
wäre ja die
ich
Entscheidung.
sage, es ist ja oft so, dass man dann halt nichts mehr macht, oder?
Ja, ist versandet. So, jetzt ist Urs Meier eingefroren, weiß jetzt nicht, was da passiert ist. Ja, friert Urs Meier auf dem Bildschirm ein, dann gibt mir das schon ein ungutes Gefühl Richtung Winter und Herbst. Ja, wir haben noch schöne sonnige Tage, also da rede ich von Deutschland. In Spanien hast du die Winter- und Herbstsorgen sicher weniger. Aber auch darüber haben wir ja gesprochen. Man muss da eben dann selber gucken, wie man einfach trotzdem eine schöne Zeit haben kann. Und ich kann nur generell sagen, einfach frühere Folgen des Urs Meier Podcasts hören und, womit Sie uns natürlich auch einen Gefallen tun können, die Sache eben weiterempfehlen. Jetzt bin ich natürlich auch nicht völlig neutral, aber wenn ich mir vor Augen führe, welche Honorare gezahlt werden, um Urs Meier zu engagieren, was ja sicher auch völlig gerechtfertigt ist und ihm zugutekommt, und dass man hier kostenlos den Urs Meier Podcast hören kann und die Weisheiten teilweise auch und Aktuelles noch dazu. Also da muss ich doch wirklich sagen, da scheint mir dieser Urs Meier Podcast eine tolle Sache zu sein für alle, die nicht Urs Meier zu sich ins Wohnzimmer einladen könnten. Das wäre ja auch noch eine Idee. Bei Musikern gibt es ja so auch die Wohnzimmerkonzerte. Würdest du auch bei Erna Müller und ihrem Mann Fritz persönlich vorbeikommen, um da für wie viel Geld nochmal im Wohnzimmersessel zu fachsimpeln oder deine Lebensweisheiten zu teilen?
Also erstens mal gibt es keine Obergrenze der Zuhörer oder Zuschauerinnen im Prinzip oder Zuschauer. Also von dem her, ja, das kann man alles mit meiner Managerin und Ehefrau Andrea, kann man das aushandeln.
Ja, aber das Beispiel, das ich jetzt skizziert habe, wäre eher eine Untergrenze von zwei Leuten privat zu Hause.
Da sind es zwei Leute, auch das spielt keine
Oder gab
Rolle.
es solche Anfragen schon? Vielleicht
Nee, gab es doch nicht.
auch irgendwie ein Unternehmenschef. Ja. Was sollte man denn bereitstellen? Irgendwie
Ja,
Salzletten oder Kaffee?
ich spreche sicher nicht in meinem Podcast über meine Honorare, die kann
Nein,
man anfragen.
es ging ja gar nicht ums Geld. Also ich könnte es ja selber
Ah.
sagen, aber ich habe mich ja beruhigt, bewusst zurück gehalten, weil mir auch noch ganz schwindelig ist vielleicht. Na, ich meinte jetzt mehr, also irgendwas zu knabbern oder Kaffee, Mineralwasser, was müsste man denn auffahren? Einen weichen Sessel oder?
Gute Laune, würde ich sagen.
Ja. Ja, gut, die ist auch nicht garantiert. Das kommt natürlich vielleicht darauf an, was vorher passiert. Andererseits, wenn man sich schon 2 Wochen lang freut auf Urs Meyers Besuch, dann sollte man die vielleicht schon haben. Ja,
Genau.
also wir sind jetzt gar nicht so bei der Tagesaktualität, muss ja auch nicht sein, ist ja auch nicht alles erfreulich. Aber dann nochmal zum Erfreulichen, wie geht's dir denn so bei so einem Ereignis, Hochzeit, in dem Fall sogar der Sohn? Denkst du dann automatisch auch zurück, ach, wie war das denn bei mir? Und ja, ein schöner Tag, aber was dann ganz genau kommt, weiß man eben auch nicht und das kann auch viel Arbeit bedeuten, so wie nach dem Motto, ich bin aufgestiegen in die Swiss Super League, aber jetzt will ich eigentlich noch zur Weltmeisterschaft und muss mich ja da, wo ich jetzt bin, auch erstmal halten.
Ja, das ist genau das. Also im Prinzip denke ich immer wieder, solche Sachen sind immer Etappen. Es ist schön, das zu feiern, oder? Aber im Prinzip, es ist so wie eine Ehe ist so, Kinder kriegen ist dann so, es ist kein 100-Meter-Lauf, es ist kein 800-Meter-Lauf, es ist ein Marathonlauf. Es ist immer wieder, du musst immer wieder dranbleiben, du musst Durchhaltungsvermögen haben, du musst immer wieder an dir selber arbeiten. Und ja, wie gesagt, eben nochmal so eine Hochzeit, das ist eine schöne Etappe, aber im Prinzip das Tagesgeschäft, das kommt danach. Und ja, darum ist es schön, das zu genießen. Schöner Tag, schönes Ereignis, aber ja, es geht weiter. Es geht immer weiter. Und das ist ja das Entscheidende, oder? Dass du eben auch nach ein paar Jahren in einer Ehe, dass du das Feuer am Brennen hältst, dass du da immer wieder, ja, immer wieder so ein Scheit heißt das bei euch auch, oder? So
Also ins
reinschmeißt,
Feuer,
ne?
ja, scheit.
Ja, dass es immer wieder brennt, dass es immer wieder neu aufflackert und dann macht es Spaß, dann hast du diese Wärme, diese Freude bei dir. Ja. Und das ist das Wichtige, oder? Wie gesagt, die Hochzeit, ja, da kann man sich zurückerinnern, das war ein schöner Tag, aber ja, so nach dem Motto, und danach passiert nicht mehr viel, das wäre falsch, oder eben nochmals. Darum ist eine Beziehung, eine Ehe ist immer eine langfristige Sache.
Ja,
Und
sollte
das war
es.
es ja auch in der Schiedsrichterei, oder eben? Das ist schön, wenn du aufsteigst in die oberste Liga. Es ist schön, wenn du aufsteigst in die FIFA, aber beginnst du wieder bei Null, also mehr oder weniger. Oder? Du bist da und da bist du wieder einer von vielen. Oder? Zum Beispiel, als ich FIFA-Schiedsrichter wurde, da hatten wir in Europa, glaube ich, damals 350 FIFA-Schiedsrichter in Europa. Ja, da musst du, und wenn du dabei sein willst, musst du unter die besten 20, 30 kommen, dann bist du mal in der Champions League, oder? Aber wenn du in der Champions League bist, da bist du noch nicht automatisch an einer Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft. Also da musst du unter die besten 10 kommen, 15 kommen, oder? Und das ist eine dauernde Herausforderung, oder? Und wenn du dann da oben bist, oder? Dann musst du ja auch da bleiben, oder? Also über all die Jahre hinweg, oder? Und das ist die Schwierigkeit, dann immer wieder diese Leistungen zu bringen, immer wieder dieses Feuer zu entfachen, für eine neue Spielzeit wieder richtig ins Training einzusteigen, richtig locker zu bleiben und so weiter. Und ja, das ist, wie gesagt, das ist auch in einer Beziehung genau dasselbe, oder? Und dann kannst du irgendwann mal vielleicht zurückschauen, und das ist ein schönerer Moment, wenn du dann so nach all diesen Jahren zurückschauen kannst und sagen kannst, wow, ich bin über die ganze Zeit, bin ich ganz, ganz weit oben gewesen. Ich bin die ganze Zeit auf dem Mount Everest gewesen. Immer wieder da oben, oder? Und hat nicht diese großen Ausschläge gehabt, sondern hat immer Spaß gemacht, es war immer schön, das Herz war immer dabei. Ja, und dann hast du so einen Moment, wo du sagst, wow, geil, da habe ich schon relativ vieles richtig gemacht, oder? Und wie gesagt, das ist nicht bei der Hochzeit, das ist der Start der Reise.
Aber wenn wir jetzt zur Kombination der verschiedenen Bereiche kommen, dann kann es ja auch sein, gerade wenn du dich freust über den Erfolg im Fußball, dass du dann überlegst, ja, ist dadurch Privatzeit, wichtige Zeit auf der Strecke geblieben und hat dann auch zu einer Entwicklung geführt, die man gerne verhindert hätte.
Ja, das ist tatsächlich so. Das war ja bei mir so. Das ist bei vielen anderen Kollegen oder weiß ich was, ist das auch der Fall, dass dann oft die Beziehung darunter leidet, oder? Und das hat natürlich auch damit etwas zu tun, dass wir gerade im Spitzenbereich, dass wir da natürlich zu viele Baustellen haben, oder? Das ist ja genau die Problematik. dass wir da eben auch noch das Berufsleben darin haben, oder? Das ist ja nicht nur, das ist nicht nur die Schiedsrichterei jetzt zum Beispiel, sondern es ist ja auch noch der Beruf, den du da hast und dann die Familie. Und es ist eben genau das, wo eben etwas zu viel ist. Und eigentlich ist es der Beruf, oder? Und darum sage ich ja schon lange, gerade die internationalen Schiedsrichter, die Spitzenschiedsrichter, die müssten eigentlich schon längstens Profi sein, oder? Und wenn sie Profi wären, hätten sie auch einen schönen Ablauf, einen Tagesablauf, wo sie auch mehr Zeit hätten für die Familie, für sich selbst. Und dass das dann eben auf beiden Ebenen gut läuft, oder? Und das wäre eigentlich das Wichtige, oder? Aber das haben wir leider immer noch nicht. Und durch das leidet im Prinzip eigentlich alles, alle drei Elemente leiden. Die Familie leidet darunter, das Geschäftsleben leidet eben auch darunter und schlussendlich eben auch die Schiedsrichterei, oder? Weil man hat dann halt eben auch nicht diese ganze Kapazität, um da das Ganze reinzustecken. Also auch da leidet es eigentlich darunter. Und das ist, wie gesagt, etwas, was ich schon sehr, sehr lange sage, aber was anscheinend bei den zuständigen Herren in den Verbänden immer noch nicht angekommen ist, oder? Es läuft ja, oder? Es läuft ja. Man bringt ja die Spielsaison durch, oder? Natürlich gibt es immer wieder Diskussionen, aber die hätten wir auch sonst. Nein, die hätten wir vielleicht sonst eben nicht, oder? Und wenn wir nur schon von 95% richtigen Entscheidungen auf 98% richtige Entscheidungen kommen würden, und da spreche ich eben von den spielentscheidenden Szenen, ja, dann hätten wir schon 3% weniger, und das sind im Endeffekt macht das schon einiges aus. Natürlich werden wir immer wieder Diskussionen haben, auch wenn wir Profischiedsrichter hätten. Aber wir hätten viel, viel weniger und der Fußball würde darunter nicht leiden, sondern er würde profitieren. Wir hätten noch die schöneren Spiele. Aber wie gesagt, das sollten sich mal die Leute, die eben, wie gesagt, in den Verbänden an der zuständigen Stelle sind, endlich mal überlegen, ob das nicht der richtige Weg wäre.
Es gibt ja auch so den Spruch, das gleicht sich aus innerhalb einer Saison. Das können aber wahrscheinlich vor allem auch die leicht sagen, die es eben nicht betrifft. Weil der eine Trainer wird dann eben vielleicht entlassen. Ja, vielleicht kommt der Verein dann auf die richtige Bahn. Aber es gibt eben Leidtragende und zumindest für alle gleicht sich's halt nicht aus. Und ja, und wenn du entlassen wirst, kannst du ja dann auch nicht mehr selber was tun. Du würdest ja vielleicht auch sagen, ja gut, wenn du eine besonders schwierige Herausforderung hast, dann musst du halt umso mehr zeigen, dass du aus diesem Tal herauskommen kannst. Aber vielleicht bekommst du gar nicht mehr die Möglichkeit durch eine Verkettung dann von Umständen. Und für die anderen läuft es dann eben gut und die haben Selbstvertrauen und ja, ist ja dann schön für die, aber eben im Verhältnis vielleicht nicht ganz richtig, die ja, machen dann eine super Saison zum Beispiel.
Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe immer noch Jürgen Klopp in meinen Ohren,
Auch
als
ein Freund.
dazumals das Tor gezählt hat für Bayer Leverkusen in, wo war das, in Hoffenheim. Das
Also
Phantom
dieses Phantomtor, ja,
Quisling. Genau.
2013, ja.
Ja, wo ja dann die Leverkusener den Sieg hatten durch dieses Tor. Also das heißt, sie hatten 2 Punkte mehr als bei einem Unentschieden, oder? Und das war dazumals, war da Dortmund und Leverkusen waren sehr, sehr eng, was, glaube ich, die Champions League Plätze anbelangt hat und so weiter,
Wobei
oder?
das Tor
Und
war ja noch früh in der Saison, muss man dann schon auch sagen.
ja, aber trotzdem, ich weiß noch, wie er dann reagiert hat, oder? So nach dem Motto eben, dass eben wieder 2 Punkte seien, die da eben nicht, sonst nicht da gewesen wären, und dass in diesem Kampf um diese Plätze und so weiter, dass das vielleicht dann entscheidend sei und so weiter. Und ja, da hat auch gesagt, das gleicht sich nicht, dass es eigentlich sind einfach 2 Punkte, die da jetzt mehr auf dem Konto sind von Leverkusen als ja, die wieder aufgeholt werden müssen von Dortmund und so weiter. Also ja, ich höre ihn noch, also er sagt, das sei Quatsch mit diesem Ausgleichen.
Ja.
Naja.
Hat er dir das auch persönlich gesagt?
Ja, natürlich haben wir miteinander gesprochen.
Und was hast du dann gesagt, so ungefähr?
Ja, ich hab's verstanden, ja, weil Das sind ja immer solche Sachen, die nimmst du irgendwie mit, oder? So nach dem Motto, ja, das gleicht sich ja irgendwo aus, oder? Ja, es kommt immer darauf an, wie und wo und wann. Und du hast ja richtig, du hast es ja in der Einleitung schon gesagt, oder? Vielleicht ist dann auf einmal dieser Trainer nicht mehr Trainer, oder? Ja, das nützt ja dem Trainer dann auch nichts, wenn der Verein dann irgendwo bei der nächsten Spielrunde, wo dann ein anderer Trainer ist, ein Elfmeter zugestanden wird, der vielleicht nicht korrekt war, also für diese Mannschaft, ja, dann profitiert der neue Trainer vielleicht davon und der Verein profitiert auch davon, logischerweise, oder? Aber der alte Trainer, der hat nichts von dem, oder? Der hat dann nichts, das gleicht sich aus. Nein, das gleicht sich eben nicht mehr aus für ihn, oder? Und drum, das ist immer schwierig. Und ich glaube, in jede spielentscheidende Szene, ja, gemacht was, oder? Und wir haben jetzt ja das gehabt, wenn ich jetzt gerade die Überleitung machen könnte noch
Ja.
in die Schweiz, ja, dem FC Basel ist es ja überhaupt nicht gelaufen jetzt im Start dieser Meisterschaft.
Ja.
Letzte Stelle. Und jetzt haben sie ja das Derby gehabt, also im Prinzip den Klassiker gegen FC Zürich. Ist immer ein sehr emotionales Spiel, Basel gegen Zürich. Und ja, Basel hat richtig gut gespielt, hat gute Einkäufe gemacht, haben zum Beispiel aus Portugal haben sie in Veiga haben sie gekauft. Das ist wirklich eine Granate, dieser Spieler, wenn der sich so weiterentwickelt oder wenn der so bleibt. Ein toller Spieler und hatten riesige Chancen und sind aber trotzdem dann 0-2 in Rückstand gelegen, oder? Und dann kam irgendwie die 66. Minute und da war eine Szene im Prinzip, wo der Ball schon lange weg war, wo dann dieser Vega eine Tätlichkeit machte, so ein Tritt ins Knie des Zürich-Spielers, oder? Und ja, er wurde dann nicht vom Platz gestellt, obwohl das der Videoassistent das angeschaut hat, hat er das Gefühl gehabt, das sei zu wenig, keine Ahnung, was da die Überlegung war und hat den Plan nicht vom Platz gestellt, oder? Und schlussendlich endete das Spiel 2-2, oder? Und jetzt komme ich auf das Ganze, oder? Jetzt muss man vorstellen, diese rote Karte wäre gegeben worden. Basel hätte dann vielleicht sogar nicht nur 0-2 verloren, vielleicht sogar 0-4. Wäre immer noch am Ende der Tabelle, oder? Und was dann im Verein für Unruhe wäre, oder? Vielleicht eben würde man sich dann überlegen, den Trainer zu wechseln, oder und, oder? Jetzt hat man aber ein 2-2 gemacht, hat gut gespielt dann, hat Charakter gezeigt. In der 95. Minute plus 5 hat man noch das zweite Tor erzielt. Und jetzt ist auf einmal ist Schwung in dieser Mannschaft, oder? Und ich bin überzeugt, das hat mit diesem FC Basel sehr, sehr viel gemacht. Dieses 2-2, oder? Und eben durch das kann sich eine Meisterschaft oder kann sich irgendeine Situation verändern, weil das und das passiert ist, oder?
18. Oktober 2013, da war dieses Phantomtor von Stefan Kießling in Hoffenheim, wahrscheinlich noch im alten Stadion müsste das gewesen sein, wobei das auch nicht in Hoffenheim direkt ist, das Tor zum 2:0 der Leverkusener, und am Ende hieß es dann 2:1, was ja aber an der Punktvergabe nichts änderte. Und Felix Brüch, der Schiedsrichter von damals, sagte, ja, es hat ja irgendwie keiner protestiert. Also offenbar waren die Hoffenheimer auch so verdutzt und konnten auch noch sehen, ja, der Ball ist im Tor, da muss er ja dann irgendwie reingekommen sein, und dass da ein Loch im Netz war, ja, wer hätte denn daran denken können? Haben ja offenbar Schieds- und Linienrichter vorher auch nicht diese Möglichkeit so richtig in Erwägung gezogen, weil sonst hätten sie es verhindert.
Ja, das war ja schon, meine, schlussendlich war es ja schon so, dass dass der Linienrichter, der Assistent, wie es heißt, der schlussendlich seine Aufgabe nicht richtig wahrgenommen hat. Er hat das Tor nicht richtig kontrolliert, oder? Das war ja überhaupt, was war in der zweiten Halbzeit, oder?
Na, ich meine, ja. Ich glaube,
Ja,
70.
ich glaube, es war in
Minute.
der zweiten Halbzeit dieses Tor. Und ja, man hätte da im Prinzip in der Pause kontrolliert man in der Regel nochmals die Tore. Und zwar eben richtig, oder? Und das war dieses richtig kontrollieren hat er eben nicht gemacht. Er ist so einfach so quasi durchgerannt, da hat man so zweimal am Netz gezupft, aber hat aber nicht das Seitennetz angeschaut, oder? Was man im Prinzip richtigerweise machen musste. Ja, seitdem ist auch etwas passiert. Also seitdem kontrollieren die Assistenten diese Tore auch in der Halbzeit besser. Ja,
Tatsächlich. Ja.
Ja, und dass niemand reklamiert hat, ja, also so einfach geht es ja auch nicht. Also es wurde schon reklamiert. Also es war ja nicht so, dass niemand reklamiert hätte. Oder nochmals, man hätte auch den Torschützen fragen können. Also es wären schon noch Möglichkeiten da gewesen. Aber eben, hätte, wäre, wenn. Es ist passiert und ja, genau.
Ja,
Das haben
sag mal,
wir,
zum
ich habe
10-jährigen
mir.
Jubiläum, wie hast du das mitbekommen, wahrgenommen? Was hast du dir da gedacht? Oder hast du irgendwie in einem anderen Fall auf niedriger Ebene gewusst, dass es das schon mal so irgendwie gegeben hatte?
Ja gut, dass Bälle aus dem Netz raus sind oder rein sind, das rein eher weniger, habe ich nicht erlebt, aber natürlich, dass sie raus sind, das habe ich auch erlebt. Und ja, da muss man halt auch als Schiedsrichter muss man da hellwach sein, oder? Und das sind halt genau diese Situationen. Ja. Und nochmals, man hat in diesem Fall bei Hoffenheim hätte man noch den Spieler fragen können, Kießling, oder?
Also du bist auch dafür, generell die Spieler zu fragen und nicht gleich davon auszugehen, ja gut, der sagt ja eh das, was ihm nützt, da werde ich nicht die Wahrheit erfahren, das bringt gar nichts.
Ja, doch, es bringt was. Man kann dann eben dem Schiedsrichter nicht den Schwarzer Peter zuteilen. Der ist dann, in dem Fall ist er woanders. Das musst du mal vorstellen, du fragst den Kießling und der sagt, ja, gut, er kann sagen, ich weiß es auch nicht, aber er wusste es ja, also er hat es ja gesehen, also um Gottes Willen. Dann hat er dich angelogen, oder? Und dann musst du halt mit dieser Lüge müsstest du leben, oder? Aber nachher, im Prinzip nach dem Spiel, müsste er aber dann eben auch, könntest du dann dir hinstellen und sagen, ich habe ihn gefragt, er hat mir gesagt, es sei ein korrektes Tor, es sei normal reingegangen, also von dem her. Ja, und dann würde man auch zum Kießling gehen, oder? Dasselbe war ja damals bei Thierry Henry mit dem Handspiel gegen Irland.
Das habe ich auch gedacht, ja.
Dieses entscheidende Spiel um was war das, um die Weltmeisterschaft, Einzug in die Weltmeisterschaft.
Ja, müsste für 2010 gewesen sein, vermute ich, ja.
Ja, irgend sowas. Und ja, und auch da war es natürlich so, dass der Schiedsrichter nicht diese Möglichkeit gemacht hat und den Spieler gefragt hat. Er hätte hingehen müssen und hätte sagen müssen, Ari, hast du Hand gespielt, oder? Und dann hätte dich, entweder hätte er die Wahrheit gesagt oder hätte er dich angelogen. Und wenn er dich angelogen hätte, hättest du nachher hinstellen können und sagen, ich habe ihn gefragt. Er hat gesagt, er hätte kein Handspiel gehabt, kein absichtliches Handspiel, nicht, ja, wir haben jetzt hier die Bilder, also frag doch bitte den Thierry Henry nochmals.
Aber er hätte sich ja vielleicht auch nicht so klar geäußert. Das kann ja auch immer passieren. Aber
Ja, da musst du halt schon klar sein. Eben nochmals, du musst es klar kommunizieren gegenüber vom Spieler, gegenüber von der Öffentlichkeit, was du von ihm fragst, oder? Also nochmals, es geht ja nicht nur, dass ich ihn frage, sondern dass ich ein klares Zeichen mache für die ganze Welt sichtbar. Hast du Hand gespielt? Oder? Und dann halt die Hände zeigen. Und im Prinzip das zeigen in der ganzen Weltöffentlichkeit, ich frage jetzt ihn, hast du Hand gespielt? Dann muss er eine Antwort geben. Oder? Das ist deine einzige Chance, die du doch damals hattest, ohne die Videoassistenten. Im Prinzip, das war die einzige Chance, um den richtigen Entscheid noch erhalten zu können. Eine andere hast du nicht mehr als Schiedsrichter.
hochinteressant, viele Themen, kurze Pause. Ein Sponsor wäre eine super Sache für den Osmeier-Podcast. Ja, vielleicht können Sie uns da behilflich sein. ralfkohler2000@gmail.com. Die E-Mail-Adresse ralfkohler2000@gmail.com. Journalistische Kompetenz, manchmal hat man sie oder manche hat sie und manchmal braucht man sie. Also, falls Letzteres bei Ihnen der Fall sein sollte, überlegen Sie sich doch mal, ob Sie Ralf Kohler engagieren wollen, den Moderator vom Osmeier Podcast auch dann gerne melden unter ralfkohler2000@gmail.com. Wo Fußball gibt, gibt es manchmal auch Handball und ein Weltmeister dieser Sportart aus dem Jahr 2007 ist der deutsche Christian Blecki Schwarzer, ein Idol. Das spricht im Podcast der Helden von Blecki Schwarzer. Dann auch gibt es ja den Sportbuch-Podcast und Bühne frei, Vorfahrt für Unterhaltung kann ich Ihnen noch empfehlen. Ansonsten haben wir ja hier mit Urs Meier auch schon hier und da englische Folgen gemacht, Referring to the Referee. vielleicht dann im Jahr 2024 ein neuer Versuch, das Weltpublikum zu erreichen. Das wäre doch auch eine feine Sache. Ja, Urs Meier, die Swiss Super League hatten wir also schon. Zur Bundesliga noch ein paar Gedanken. VfB Stuttgart gegen SC Freiburg im baden-württembergischen Landesderby 5 zu 0. Borussia Dortmund hat die Führung nicht über die Zeit gebracht gegen den ersten FC Heidenheim. Und da hatte ja Schiedsrichter Tobias Reichel auch eine Menge knifflige Aufgaben. Hast du zu dem Spiel was mitbekommen oder nachgeholt?
Ja, habe ich ja. Ja, gut, also da geht es immer wieder bei solchen Sachen, jetzt bei Dortmund gegen
Heidenheim, den
Heidenheim, genau.
Bundesliga-Neuling.
Da ging es ja vor allem um, ja, eigentlich um diese Szene mit Aller, wo man sagen muss, es wäre Elfmeter gewesen und eine direkte rote Karte. Ja, da gibt es einiges aufzuarbeiten, ja, auch für den Schiedsrichter natürlich und für den Schiedsrichterverband. Was war geschehen? Also im Prinzip ging es ja zuerst mal, der Ball kam, da ging es ja darum, war es abseits, war es nicht abseits vorher, war es eine zweite Phase, ob Haller hatte den Ball unter Kontrolle, hat er nicht unter Kontrolle. Was eben eine zweite Spielphase war es, ein Elfmeter mit gelber Karte oder roter Karte. Ja, es war eine knifflige Situation, aber eben das ist ja genau das, was ich erwarte von einem Schiedsrichter, dass er im Prinzip das normal abarbeitet. Oder wenn du das jetzt so aufarbeitest, dann ist es natürlich ist es eine knifflige Situation, aber eigentlich ist sie für den Schiedsrichter ist sie relativ einfach. Er geht ja mal nicht davon aus, dass es abseits war, oder? Für ihn ist es ja eigentlich nur, der Ball kommt zu Haller, dann kommt eben dieser Spieler von Heidenheim, der den Ball dem abnimmt, dann Richtung Tor zieht und dann reißt ihn Haller mit dem Arm um, oder? Also das heißt, in dieser Situation, er pfeift ja auch diesen Elfmeter zuerst, in dieser Situation gibt es für den Schiedsrichter eigentlich nur eines, oder? Ist es Foulspiel, ja oder nein? Ja. Ist es gelb oder rot, oder? Da müsste er bereit sein und sagen, der ist eine klare Torchance, der zieht alleine auf den Torhüter zu von 15 Metern, ist eine klare Torchance, rot. Also da wäre eigentlich Pfiff, Elfmeter, rot. Und zwar in einem Zug, oder? Und wenn jetzt der Assistent, der Videoassistent oder weiß nicht was noch kommt im Nachhinein und sagt, ja Moment, da war noch eine Abseitsposition, ja dann kann man ja immer noch das Ganze wieder korrigieren, oder? Dass dann Abseits wäre, oder? Aber dass man nichts macht, dass man nur den Elfmeter pfeift, aber noch keine persönliche Strafe ausspricht, das ist falsch. Und dann ist eben genau noch das passiert, dass dieser Haller wurde dann noch ausgewechselt, oder?
Ja.
Da ging man davon aus, es war abseits. Dann ist der ausgewechselt worden. Ja, nein, nein. Solange dass das nicht abgeschlossen ist, und der Fall war noch nicht abgeschlossen, solange dass dieser Fall nicht abgeschlossen ist, darf dieser Spieler das Spielfeld auf keinen Fall verlassen. Oder? Und das ist das Learning, dass die Schiedsrichter im Prinzip jetzt mitnehmen müssen aus diesem Fall. Ein Spieler, der involviert ist in eine Szene mit Gelb oder Rot, darf niemals ausgewechselt werden. Niemals, niemals. Also das ist einfach ein No-Go und das muss in der Zukunft muss das ganz sicher so gehandhabt werden, oder? Ja. Also eben nochmals, die gelbe Karte, die er dann gekriegt hat, als er dann auf der Bank schon gesessen ist, das war eher ein Geschenk, also mal ganz grundsätzlich. Es wäre rot gewesen, oder? Aber auch da hätten sie ein Problem gehabt, weil dann das Problem ist, dass die Auswechslung schon stattgefunden hat. Hätte man diesen Spieler, Füllkrug kam ja rein, nicht mehr rausschicken können. Also Dortmund hätte das Spiel mit 11 Spielern zu Ende gespielt. Und das wäre auch wieder nicht im Sinne des Erfinders der Regeln, weil das wäre kein Vorteil gewesen für Heidenheim, oder? Also, man muss aus diesem Fall sehr, sehr viel lernen und sehr, sehr viel mitnehmen. Aber nochmals, der Schiedsrichter, und das erwarte ich eigentlich in einer solchen Situation, der soll, wenn er schon den Entscheid trifft, Elfmeter oder nicht Elfmeter, das hat er gemacht, und zwar relativ schnell, dann muss auch sofort die persönliche Strafe kommen, oder? Und auch da sollte er eigentlich bereit sein, dass es für ihn klar ist, zurückhalten, zurückreißen, letzter Mann, in diesem Fall klare Torchance zunichte gemacht. Das ist rot.
Und dass es zu dem Wechsel kam, war kein Zufall, war sehr clever von Dortmund. Du bist ja auch da mit einigen in Kontakt oder kennst die Charaktere, oder kann das theoretisch auch Zufall gewesen sein? Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, ich glaube schon eher, ich will da niemandem etwas unterschieben, aber meine, ja, du sagst, es ist clever. Ja, es ist clever, wenn du dann neben diesen Spieler, der vielleicht gefährdet ist, nimmst du den mal vom Platz. Ja.
Aber dann musst du ja auch wissen, dass das genau so ist, dass du dann mit 11 Mann weiterspielen kannst. Also klar, klingt natürlich im Nachhinein logisch, aber aus der Situation heraus kannst du ja auch überlegen, tja, weiß jetzt gar nicht, wie ist denn das, kann der dann trotzdem rot kriegen und wir müssen mit einem Mann weniger spielen?
Ja, also ob sie das gewusst haben, da bin ich auch nicht ganz sicher. Ich glaube, das wissen auch einige Schiedsrichter nicht. Also von dem her, wie gesagt, es ist ein Fall für die Regelexperten, es ist ein Fall für die Schiedsrichter, dass sie in Zukunft einfach in solchen Situationen eben eine Auswechslung nicht erlauben. Solange das ein hängiger Fall ist, darf man diesen Spieler, der involviert ist, nicht auswechseln. Das darf nicht. Oder wenn sie jetzt irgendeinen Verteidiger ausgewechselt hätten, der mit dem Ganzen nichts zu tun hat, da ist was anderes, oder? Aber du darfst nicht den Spieler, wie gesagt, der involviert ist in einer solchen Situation, der darf nicht ausgewechselt werden, solange, wie gesagt, das Spiel nicht aufgenommen worden ist.
Aber vielleicht würde im Videoraum ja noch irgendwas anderes gefunden, was dann diesen Verteidiger betrifft. Also dann wäre es für mich schon konsequent zu sagen, dann darf gar kein Wechsel erfolgen. Weil es könnte ja sein, der Kaufhausdetektiv findet noch was.
Ja gut, also ja gut, aber da müssen Sie auch sagen, wir sind noch an einem anderen Fall. Da müsste ja der Schiedsrichter informiert werden und sagen, wir sind noch an einem anderen Fall. Da ist noch eine Situation gewesen hinten bei einem Verteidiger. Also momentan einfach Stopp. Ja, da müsste dieses Stopp kommen vom Videoraum her. Du weißt es ja als Schiedsrichter nicht, was dann noch alles abgeklärt wird. Aber wenn die am Abklären sind, wenn die irgendeine Szene gesehen haben, dann müssen sie den Schiedsrichter auch mitteilen, momentan keine Wechsel, oder?
Momentan ist Länderspielpause, September 2023. Die Schweiz trifft auf Kosovo und Zypern in der EM-Qualifikation. Deutschland hat eigentlich nur Tests, aber da kann es ja richtig auch dann Folgen haben, wenn das schief geht gegen Japan, gegen den es schon bei der WM eine 1-2 Niederlage gab, die das Vorhinaus einleitete, und gegen Vize-Weltmeister Frankreich. Die Deutschen lieben ihre Nationalmannschaft gerade nicht. Urs Meier, kannst du das nachvollziehen? Einen kurzen Satz noch dazu.
Ja, ich kann es nachvollziehen, weil natürlich die Erwartungshaltung in Deutschland eine ganz andere ist, wie das momentan passiert. Aber ich glaube, man darf immer gegen jemanden verlieren. Es kommt immer auf die Art und Weise darauf an, oder? Und wenn die Leute spüren, da ist ein Zusammenhalt, da ist eine Bereitschaft, die Meter zu gehen, man kämpft, man fightet für den Erfolg und man verliert dann halt, dann akzeptiert man das. Aber was man nicht akzeptiert, ist, wenn eben genau diese Punkte fehlen. Und da muss Deutschland halt jetzt einfach, sie muss jetzt zur Mannschaft reifen, oder? Man hat ja immer gesagt, die Mannschaft, das war 2014, dann hat man auch diesen vierten Stern geholt. Und genau dahin muss man wieder kommen, oder? Dass es einfach wieder die Mannschaft ist. Und und ich traue das Hansi Flick zu, nochmals. Er hat das bei Bayern München gezeigt, dass er es kann, dass er mit Spielern kann, dass er auch mit jungen Spielern kann, dass er das, dass er das schafft. Und aber eben, wie gesagt, das sind jetzt solche Spiele, wo man dann irgendwann aufhören muss, zu testen, sondern dass man eben jetzt langsam versucht, diese Mannschaft, dass man dann dem dieser Mannschaft ein Gesicht gibt. Aber es sind wieder die Spieler, die halt auch sich da zerreißen müssen, um dieses Trikot anzuziehen zu dürfen. Man sollte stolz sein, den Adler auf der Brust tragen zu können, und dahin muss man wieder kommen.
Vielen Dank auch noch Urs Meier, den früheren Top-Schiedsrichter, Weltklasse, Schiri. Ja, wir hatten einen bunten Themenmix, hoffe es hat Ihnen gefallen, und Sie warten schon auf das nächste Mal, immer so zu Wochenbeginn, vor allem sollte der Urs Meier Podcast am Start sein. Also seien Sie gespannt, was da bald noch kommt. Tschüss!
Tschüss!